NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Charlotte Voss. Das sind einige unserer Themen. Bei D-Day-Gedenkfeier in England sorgen 300 Zeitzeugen für bewegende Szenen. Italien droht EU-Defizitverfahren. Hören Sie dazu auch den Kommentar in unserer Sendung. Innenminister wollen Smart-Home-Daten als Beweismittel nutzen. Dänische Sozialisten sind bei der Parlamentswahl auf der Gewinnerspur. Und Herne macht mobil. Ab heute gibt es dort E-Tretroller zu mieten. In Portsmouth an der englischen Südküste haben sich heute einige der mächtigsten Politiker der Welt versammelt. Zum Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie kamen US-Präsident Trump, Premierministerin May, Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron. Im Zentrum stand aber die 93-jährige Queen. Als einzige der eben genannten hat sie den D-Day vor 75 Jahren miterlebt, wenn auch aus der Ferne. Der eigentliche Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie ist morgen. Aber schon heute wurde in Portsmouth, dem Ausgangspunkt der Aktion zur Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland, daran erinnert.
Eine Gedenkfeier mit Boogie-Einlage und Tanz, mit Theaterszenen und Filmeinspielungen. Den britischen Gastgebern ist in Portsmouth ein bemerkenswerter Balanceakt zwischen Dramatik, Tragik und Zeitgeist jener Tage gelungen. Von diesem Moment an verließen Hunderttausende diese Küste für die Sache der Freiheit, sagt Königin Elisabeth II.
75 years ago, hundreds of thousands of young soldiers, sailors and airmen left these shores in the cause of freedom.
Die Königin selbst war damals 18 Jahre alt, gehört also zu den Zeitzeugen. Inzwischen ist sie 93. Als ich an den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag teilnahm, sagt sie, da dachten manche, das sei schon das letzte Mal.
When I attended the commemoration of the 60th anniversary of the D-Day landings, some thought it might be the last such event.
Aber ihre Kriegsgeneration sei unverwüstlich, fügt die Queen hinzu, und sie freue sich, an diesem Tag in Portsmouth zu sein. 16 Grad und bewölkter Himmel, so war auch das Wetter an diesem Tag vor 75 Jahren, als 130.000 alliierte Soldaten mit tausenden Schiffen von der englischen Südküste ablegten, um in der Normandie den Kampf gegen Hitler-Deutschland aufzunehmen. Premierministerin Theresa May mit dem Brief eines Soldaten, junger Vater von zwei Töchtern, an seine Frau.
You and I have had some lovely years, which now seem to have passed at lightning speed.
Wir beide hatten ein paar wunderschöne Jahre, die in Lichtgeschwindigkeit vorbei zu sein scheinen. Meine Gedanken sind jetzt bei euch. Ich stelle mir vor, wie du mit Janie und Anne im Garten Tee trinkst und sie fürs Bett fertig machst. Obwohl ich alles dafür geben würde, zurück bei euch zu sein, will ich auch nicht von der Aufgabe zurücktreten, die wir zu erledigen haben.
I have not yet had any wish at all to back down from the job we have to do.
Zwei Tage nach der Landung in der Normandie war dieser Soldat gefallen. Berührende Momente auch, als Staatspräsident Emmanuel Macron aus dem Brief eines französischen Widerstandskämpfers zitiert, kurz vor dessen Exekution. Da war der Junge 16 Jahre alt.
Pour moi, ne vous faites pas de soucis.
Macht euch um mich keine Sorgen, ich werde mutig sein und meinen Humor bis zum Schluss behalten. Meine Handschrift mag unruhig aussehen, aber das ist nur, weil der Stift so klein ist. Es ist hart, dem Tod ins Gesicht zu sehen. 1000 Küsse, lang lebe Frankreich.
Mille baisers, vive la France.
16 Nationen haben sich zusammengefunden an diesem Tag in Portsmouth. Die Alliierten von damals und ihr Kriegsgegner Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel würdigt die Versöhnung innerhalb Europas und den Frieden, den die Nachkriegsordnung gebracht habe.
Dass ich als deutsche Bundeskanzlerin heute dabei sein kann, dass wir heute gemeinsam für den Frieden und die Freiheit eintreten, das ist ein Geschenk der Geschichte, das es zu schützen und zu pflegen gilt.
Morgen, am eigentlichen Landungstag in der Normandie, ist dort eine weitere große Veranstaltung zum Gedenken an diesen Tag geplant.
Thomas Spickhofen berichtete. Lob und Tadel gab es heute von der EU-Kommission. Die Leviten gelesen wurden Italien wegen der massiven Staatsverschuldung, egal was die EU vorgibt. Nun hat Brüssel die Einleitung eines Defizitverfahrens empfohlen. Die Finanzminister der Staatengemeinschaft müssen dem noch zustimmen. Wohlwollende Worte hingegen konnte sich Spanien abholen. Nach 10 Jahren empfiehlt die Kommission das Ende des Defizitverfahrens für Madrid. Holger Beckmann.
Spanien sei es gelungen, zurückzufinden zu einem Kurs einer stabilen Haushaltspolitik. Dafür wolle er dem Land seinen Glückwunsch aussprechen, sagte EU-Vize-Kommissionspräsident Vladis Dombrovskis in Brüssel.
So, let me congratulate Spain.
Natürlich müsse Spanien dem europäischen Wachstums- und Stabilitätspakt nun weiter folgen, wie alle anderen Euro-Staaten auch, und für einen nachhaltig stabilen Haushalt sorgen, um Risiken für die Zukunft auszuschließen. Genau das Gegenteil aus Sicht der EU-Kommission, die Lage in Italien. Die italienische Regierung habe es versäumt, ihre selbst gesteckten Ziele zu erreichen und für eine Verringerung der italienischen Staatsschulden zu sorgen. Das sei eine enorme Belastung für die gesamte Wirtschaft des Landes, sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici.
Instead of being reduced, Italy's public debt, which is a major burden on the economy, increased further.
Stattdessen sei die Verschuldung Italiens weiter angestiegen, von 131 auf 132% des Bruttoinlandsproduktes.
From 131% to 132% of GDP.
So Moscovici. Das und die Tatsache, dass es aus Rom bisher völlig an Signalen fehlt, daran etwas zu ändern, lässt der EU-Kommission nun offenbar keine andere Wahl.
It was acknowledgments that what happens in.
Wir wissen ja, dass etwas, was in einem Euro-Staat passiert, andere Euro-Staaten unmittelbar beeinflusst. Das gilt insbesondere für die Haushaltspolitik und makroökonomische Konsequenzen, vor allem dann, wenn sie beunruhigende Entwicklungen nehmen. Und das gilt jetzt für Italien.
Extend matter of common concern and it certainly goes also for Italy,
sagte Kommissionsvize Dombrovskis. Bisher haben Appelle aus Brüssel an die italienische Regierung wenig Wirkung gezeigt. Im Gegenteil, Italiens Innenminister Matteo Salvini von der Lega hatte zuletzt eine Aufweichung der europäischen Stabilitätsregeln verlangt und angekündigt, noch mehr Schulden zu machen, um Italiens Wirtschaft anzukurbeln. Das Versprechen, sich an die europäischen Spielregeln zu halten, hatte Rom allerdings Ende vergangenen Jahres gemacht. Schon dort drohte ein Defizitverfahren. Weil Italien aber quasi in letzter Minute einen überarbeiteten Haushaltsentwurf vorlegte, hat Brüssel davon Abstand genommen. Dieses Mal könnte es anders laufen. Ob es aber tatsächlich so kommen wird, darüber sollen Europas Finanzminister in der kommenden Woche reden, wenn sie sich in Luxemburg treffen. Denn die Entscheidung für oder gegen ein solches Verfahren liegt letztlich bei den Mitgliedstaaten der EU. Und dass Italien auch jetzt noch eine Chance hat, daran ließ zumindest Pierre Moscovici keinen Zweifel.
La mia porta rimane aperta. And for those who don't understand my Italian, I forgive them. I would say my door is opened, ma porta est ouverte.
Seine Tür bleibe offen, sagte Moscovici auf Italienisch, auf Englisch und auf Französisch, damit es jeder versteht.
Und wenn es also jeder versteht, was bringt dann dieses Defizitverfahren, wenn es denn kommt? Ein Defizitverfahren gegen Italien wäre ein stumpfes Schwert, meint unser Kommentator Andreas Meyer-Feist aus Brüssel.
Die EU-Kommission droht Italien mit Konsequenzen. Bei dieser Drohung dürfte es vorerst bleiben, obwohl der Schuldenberg auch den Euro bedroht, wenn sich die Regierung in Rom nicht verantwortungsvoll verhält. Italien lässt die Zügel schleifen und Brüssel wird dem nicht viel entgegensetzen. An einer Kraftprobe mit Italien gibt es kein wirkliches Interesse. Die EU möchte Salvini und Co. nicht noch zusätzliches Kanonenfutter liefern für ihren völlig ungerechtfertigten Dauerbeschuss gegen Brüssel, der von eigenen Fehlern ablenken soll. Das hatte sich schon vor einem halben Jahr gezeigt. Da ging es um den italienischen Haushalt 2019. Die EU-Finanzminister gaben sich ungewöhnlich verständnisvoll, mit wenigen Ausnahmen. Kein Wunder, das war vor der Europawahl. Jetzt, nach der Wahl, spielt noch etwas anderes hinein. Der Kampf um die Macht in Brüssel, das Tauziehen um die Topjobs. Hier spielt Italien nicht die Hauptrolle, aber Frankreich hat eine Schlüsselposition. Auch in Frankreich geht der Staatshaushalt aus dem Leim. Emmanuel Macron hatte sich von den Gelbwesten unter Druck setzen lassen. Die Folge: ungeplante Zusatzausgaben. Obwohl Frankreich die erlaubte Defizitgrenze deutlich überschreitet, ist es nicht wahrscheinlich, dass gegen Frankreich etwas unternommen wird. Italien ist stärker verschuldet, aber das Argument der Gleichbehandlung wird trotzdem kommen, um einer Kraftprobe aus dem Weg zu gehen. Und selbst wenn es zu einem Defizitverfahren gegen Italien käme, es würde Jahre dauern, bis wirklich etwas passiert. Am Ende ein Bußgeld in Höhe von 0,2% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das wären dann rund 3 Milliarden Euro. Wenig im Vergleich zu dem, was Italien an Steuergeschenken plant. 30 Milliarden Euro jährlich durch eine 15-prozentige Pauschalsteuer für Einkommen bis 50.000 Euro. Kein EU-Land hat mehr Schulden als Italien, 2,3 Billionen Euro. Italien ist aber auch eines der größten EU-Länder. Kommt Italien in eine Abwärtsspirale, dann werden andere Länder nachgezogen. Die italienische Antwort, keine Einmischung, wir wissen, was wir tun, klingt wie Hohn. Eines kann die EU aber auf jeden Fall tun. Sie kann die richtigen Antworten geben, wenn italienische Nationalisten wieder einmal der EU alle Schuld geben für die heimische Finanzmisere. Seit der Euro-Einführung gab es keinen Zuwachs an Wohlstand im Land. Im reichen Norden schon, aber der Süden ist noch ärmer geworden. Das lag nicht am Euro, es lag an einer verfehlten Wirtschaftspolitik. Die Fehler sind hausgemacht und in Italien zu suchen. Ein EU-Defizitverfahren, das vielleicht gar nicht kommt, kann daran nichts ändern. Das einzige Mittel, noch mehr Gemeinsamkeiten und gemeinsame Pflichten im Euroraum. Weniger Spielraum für Eigenständigkeiten in Finanz- und Wirtschaftsfragen, die am Ende allen Euro-Ländern auf die Füße fallen. Langfristig ist es der einzige Weg, damit die Regeln für den Euro auch glaubwürdig bleiben.
Soweit die Meinung von Andreas Meyer-Feist. Alexa und Siri sind wohl die bekanntesten Mithörer, die wir uns via Smartphone oder als Lautsprecher freiwillig ins Haus holen. Aber nicht nur die beiden haben Ohren, sondern auch internetgesteuerte Kühlschränke, Fernseher oder andere Geräte. Auf ihre Daten möchten jetzt auch die Innenminister von Bund und Ländern zugreifen dürfen, um sie bei der Verfolgung von Terroristen und Straftätern zu nutzen. Schleswig-Holsteins Innenminister Grote von der CDU hat den Vorschlag gemacht und er wird dabei vom Bundesinnenministerium unterstützt. Schneiden Alexa und Siri bald im Auftrag der Ermittler mit? Zum Stand der Diskussion aus Berlin, Isabel Reifenrath.
Siri, wer hört mit?
Ich respektiere deine Privatsphäre und höre nur zu, wenn du mit mir sprichst. Auf der Apple-Website kannst du mehr darüber erfahren, wie Apple deine persönlichen Daten schützt.
Noch verspricht Siri, dass sie für sich behält, was man ihr erzählt. Aber in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche, sagt das Bundesinnenministerium, ist die Nutzung digitaler Spuren auch immer wichtiger für die Strafverfolgung. Sprecher Sören Schmidt.
Aus unserer Sicht ist für eine effektive Kriminalitätsbekämpfung ist sehr wichtig, dass den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern auch auf diese Geräte gespeicherte Daten nicht verschlossen bleiben. Hinsichtlich der konkreten rechtlichen Fragestellung dauert eine Prüfung, welche Maßnahmen da genau erforderlich sind und wie das angegangen werden soll, noch an.
In der nächsten Woche soll das Vorhaben Thema auf der Innenministerkonferenz in Kiel sein. Auch die SPD-Innenminister befürworten das Vorhaben laut einem Zeitungsbericht. Natürlich, so das Bundesinnenministerium, gäbe es aber noch Bedenken bezüglich des Datenschutzes und wie die Daten überhaupt verwertet werden könnten. Alarm schlagen FDP, Linke und AfD. Die AfD findet, die Nutzung der Daten mache die Tür auf in Richtung gläserner Bürger. Ulla Jelpke von den Linken sagt, den Orwellschen Überwachungsfantasien der Innenminister müsse ein Riegel vorgeschoben werden. Sie warnt vor dem Gebrauch von Siri und Alexa, findet, vor Gericht hätten beide gar nichts verloren. Auch Benjamin Strasser von der FDP zweifelt daran, dass die Daten der Smart-Home-Geräte helfen können, um Terroristen festzunehmen.
Der Wunsch der Innenminister des Bundes und der Länder zeigt eine erschreckende Tendenz. Die Tendenz, auf privateste Kommunikation zuzugreifen, mit dem hehren Ziel der Terrorismusbekämpfung. Nur die Innenminister unterschätzen, dass Terroristen nicht blöde sind.
Das eigentliche Problem seien die Strukturen der Sicherheitsbehörden. Da wünscht sich Strasser Reformen. Der grünen Innenpolitiker Konstantin von Notz kann verstehen, dass man heute moderne Ermittlungsmöglichkeiten braucht. Aber die Grenzen des Grundgesetzes dürfen laut ihm nicht überschritten werden. Die Regierung hätte es eh versäumt, die Unternehmen ausreichend zu regulieren.
Stattdessen reden wir jetzt davon, die Haushaltsgeräte in millionenfache Wanzen umzumodeln. Was wir tatsächlich brauchen, sind Rechtsstandards, Transparenz für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Was ist ein sicherer Router?
Was ein langfristig sicheres Handy? Auch Jens Zimmermann von der SPD hat das Gefühl, dass die Innenminister weit über das Ziel schießen, wenn technische Möglichkeiten geschaffen werden, um die Daten von Siri und Alexa abzugreifen. Dann, so Zimmermann, seien sie von niemandem mehr sicher.
In der Debatte um bezahlbaren Wohnraum sind die Wellen zuletzt ja ziemlich hochgeschlagen. Vielerorts gab es große Demonstrationen gegen hohe Mieten und Wohnungsnot. Nun fordert der Mieterbund ein Grundrecht auf bezahlbares Wohnen. Löst eine entsprechende Verfassungsänderung das Problem? Dazu mehr von Thorsten Huhn.
Der Deutsche Mieterbund ist unzufrieden mit der Wohnungs- und Mietenpolitik der Bundesregierung. Sie habe zu wenig getan gegen den Wohnungsmangel und gegen steigende Mieten. Deswegen verlangt Mieterbunddirektor Franz-Georg Rips:
Wir fordern, das will ich schon an den Anfang stellen, ein Grundrecht auf angemessenes und bezahlbares Wohnen. Also eine Aufnahme dieses Rechtes in das Grundgesetz.
Das würde sich auf gesetzliche Neuregelungen zur Bekämpfung der Wohnungsnot und steigender Mieten auswirken, meint Rips. Also helfen, dass mehr Rücksicht auf Mieter mit wenig Geld genommen wird. Es werde zu wenig gebaut und vor allem zu viele teure Wohnungen errichtet.
Wir fordern eine radikale Mietrechtsreform, die Priorität für den, und jetzt betone ich das bewusst, bezahlbaren Mietwohnungsraum. Es nützt uns wenig, dass überall Eigentumswohnungen und manchmal auch Eigentumshäuser auf dem Land entstehen. Das löst nicht unsere Probleme.
Der Mieterbund will eine Neuausrichtung der Wohnungs- und Mietenpolitik. Kleinstreformen zur Mietpreisbremse und zur Modernisierung reichten nicht aus, sagt Rips. Die Bundesregierung müsse handeln, ansonsten drohe der Zerfall der Gesellschaft, insbesondere in den Großstädten. Ziel der Bundesregierung ist es, jährlich 375.000 neue Wohnungen fertigzustellen. Im vergangenen Jahr sind aber nur 286.000 Wohnungen neu errichtet worden. Außerdem waren nur 70.000 davon klassische Mietwohnungen.
Viel problematischer ist aber, dass die Wohnungen nicht so entstanden sind, wie sie wirklich benötigt werden. Der tatsächliche Wohnungsbedarf ist nicht annähernd gedeckt worden, vor allem in Bereichen bezahlbarer Wohnungen. Hier fehlt nach wie vor ein schlüssiges Gesamtkonzept der Bundesregierung.
Und dieses Gesamtkonzept fordert der Mieterbund von der Bundesregierung. Ein Konzept, das vorsieht, jährlich 80.000 neue Sozialwohnungen und 120.000 bezahlbare Mietwohnungen zu errichten. Doch Franz-Georg Rips bleibt skeptisch.
Es ist einfach ein Versagen dieser Koalition, die nicht in der Lage ist, sich in so existenziellen und grundsätzlichen Fragen auf vernünftige Konzepte zu einigen.
Der Mieterbunddirektor tritt auch dafür ein, dass Hauseigentümer die Grundsteuer nicht länger auf die Betriebskosten der Mieter umlegen dürfen. Das würde die Mieter entlasten, ist aber wohl mit der gegenwärtigen Bundesregierung nicht zu verwirklichen.
Der Mordprozess gegen Krankenpfleger Nils Högel aus Niedersachsen steht kurz vor dem Ende. Morgen soll das Urteil gesprochen werden. Der Angeklagte entschuldigte sich heute in seinem Schlusswort bei den Angehörigen seiner Opfer. Aus Oldenburg dazu Sebastian Detmar.
Ihm sei durch den Prozess deutlich geworden, wie viel unermessliches Leid er verursacht habe, so Högel in seinem Schlusswort. Er habe unzähligen Menschen das Leben genommen, aus Motiven, die er selbst heute nicht mehr nachvollziehen könne. Er entschuldige sich bei jedem einzelnen Opfer, Kollegen und seiner Familie für das, was er ihnen angetan habe. Außerdem bitte er, seinen Fall nicht als Maßstab zu nehmen und allen Pflegern und Ärzten, die helfen wollten, weiter zu vertrauen. Viele der Angehörigen seiner Opfer haben diese Worte nicht gehört. Die hinterbliebenen Anwältin Gabi Lübben hatte ihren Mandanten geraten, nicht mehr in den Gerichtssaal zu kommen. Sie glaube Högel kein Wort seiner Reue. Vor Högels Schlusswort forderten seine Verteidigerinnen ebenso wie die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft. Allerdings nur in 55 der 100 angeklagten Fälle wegen Mordes. In 14 Fällen habe Högel nur einen Mordversuch begangen, denn die genaue Todesursache dieser Patienten sei unklar. 31 Mal sei Högel aus Mangel an Beweisen frei zu sprechen. In diesen Fällen gelte der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft sah dies nur bei 3 der angeklagten Morde. Morgen wird die Große Strafkammer am Landgericht Oldenburg ihr Urteil verkünden.
In vielen Fällen können wir uns überlegen, mit wem wir einen Vertrag abschließen wollen. Wer allerdings unseren Müll abholt, darüber haben wir keine Entscheidungsmacht. Da müssen wir zahlen, was die Kommune von uns verlangt. Das kann ziemlich unterschiedlich ausfallen, belegt das Müllgebührenranking 2019. Thomas Simon hat die Einzelheiten.
100 Städte, eine Frage. Was kostet die Müllentsorgung für eine vierköpfige Familie, die im eigenen Haus wohnt? Der Eigentümerverband Haus und Grund wollte das herausfinden. Und die Unterschiede sind groß, berichtet Verbandschef Kai Warnecke.
Eine Familie in Flensburg bezahlt in 4 Jahren weniger für Müll als eine Familie in Leverkusen in einem Jahr.
Zwischen der Siegerstadt Flensburg und Schlusslicht Leverkusen liegt ein Unterschied von 650 Euro pro Jahr. Dafür kann es viele Gründe geben. Werden Wertstoffhöfe mit über die Kosten abgedeckt oder nicht? Wie teuer sind die Müllverbrennungsanlagen? Studienleiter Thorsten Lang vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln benennt einen weiteren Grund.
Sie haben eine Topografie, da muss der Müllwagen entsprechend fahren. Bei den einen ist es vielleicht etwas größer, bei den anderen ist es etwas kleiner. Rechtfertigt eine gewisse Gebührendifferenz sicherlich. Aber die Frage ist ja, ob es eine solch große Gebührendifferenz rechtfertigt.
Die Studienmacher haben daran ihre Zweifel. Berücksichtigt sind in der Studie die vier gängigen Müllsorten: Restmüll, Biomüll, Sperrmüll und Altpapier. Die Berechnungen sind zudem in vier Abholvarianten unterteilt. Die beziehen sich darauf, ob der Müll wöchentlich oder zweiwöchentlich geholt wird und ob die Tonnen an die Straße gestellt werden müssen oder nicht. Für viele Städte mussten in der Studie allerdings Schätzwerte ermittelt werden, da sie zum Beispiel nur eine Abholung alle 2 Wochen anbieten. Neben den Kostenunterschieden kritisiert Haus- und Grundchef Kai Warnecke vor allem eine Intransparenz der Gebührenordnung. Bei Schlusslicht Leverkusen hatten selbst die Experten Verständnisprobleme.
Und das, mit Verlaub, kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass es zumindest in dem Bewusstsein geschieht, dass es den jeweiligen Satzungsgebern einigermaßen gleichgültig ist, ob der Bürger die Satzung verstehen kann oder nicht. Wer ein Interesse daran hat, die eigenen Bürger bei solchen Dingen mitzunehmen, der sollte eine Satzung auf den Weg bringen, die für die Bürger verständlich ist.
Sein Wunsch: Das Ranking soll die Städte und Kommunen dazu bringen, ihre Gebührenordnung zu überdenken und sich an Positivbeispielen zu orientieren.
Wir würden uns wünschen, dass alle Städte so verfahren wie die Stadt Nürnberg, dass die Gebührenordnung vom Bürger verstanden werden kann und dass die Gebühren sich an der tatsächlichen Müllhöhe flexibel orientieren, damit die Einsparung von Müll auch zur Kosteneinsparung führt.
Und so könnte, Stichwort Umweltschutz, ja auch ein weiterer Anreiz geschaffen werden, weniger Müll zu produzieren.
120.000 Menschen haben gestern in Prag gegen Ministerpräsident Babiš protestiert. Doch der Multimilliardär, der unter Korruptionsverdacht geraten ist, gibt sich davon unbeeindruckt und geht stattdessen auf Gegner und Brüssel los. Zumindest verbal. Aus Prag, Marianne Allweis.
Im tschechischen Fernsehen ging Andrej Babiš zum Gegenangriff auf die Demonstranten über. Die Menschen irrten sich, sagte der Gründer der populistischen ANO-Partei. Sie demonstrierten gegen Dinge, die nie passiert seien und gegen ihre demokratisch gewählte Regierung, die nie zerbrechen werde. Wenn die Leute auf den Plätzen brüllen, dass ich ein Lügner, Betrüger und Verbrecher bin, dann ist das inakzeptabel. Ich bin kein Lügner, Betrüger und Dieb. Schon zum 6. Mal hatten tausende Menschen gegen Babiš protestiert. Sie werfen ihm vor, unrechtmäßig von EU-Subventionen profitiert zu haben und als Politiker und Unternehmer in einem Interessenskonflikt zu stehen. Babiš hat seinen Agrofert-Konzern mit mehr als 200 Firmen und mehreren Zeitungen zwar in Treuhandfonds überführt. Ein Rechnungsprüfungsbericht der EU-Kommission geht aber davon aus, dass er ihn weiter kontrolliert und dass er entscheidet, wohin die EU-Fördergelder in Tschechien fließen, vor allem an Agrofert, und die fordert Brüssel zurück. Der Regierungschef kritisierte die Buchprüfer als inkompetent und kündigte an, sich auf dem EU-Gipfel in 2 Wochen bei Kommissionspräsident Juncker zu beschweren. Im Parlament hat Babiš nach wie vor den Rückhalt der Sozialdemokraten, seines kleineren Koalitionspartners und der Kommunisten, die seine Minderheitsregierung tolerieren. Und in Umfragen kommt Babišs ANO-Partei auf bis zu 30% Zustimmung. Das Netzwerk 1 Million Augenblicke für Demokratie des Studenten Mikuláš Mináš hat für den 23. Juni zu einer neuen Großkundgebung auf dem Letnerhügel in Prag aufgerufen. Dann werden 300.000 Teilnehmer aus dem ganzen Land erwartet.
In Deutschland steht die SPD gerade vor einer Zerreißprobe. Ganz anders sieht es offenbar für die Sozialdemokraten in Dänemark aus. Bei der heutigen Parlamentswahl können sie auf einen klaren Wahlsieg hoffen. Noch bis 20 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Carsten Schmiester berichtet.
Mette Frederiksen strahlte heute Morgen bei der Stimmabgabe wie die Sonne über Kopenhagen. Wahltag, wahrscheinlich auch ihr Tag. Der Tag des Sieges für ihre Partei, die Sozialdemokraten. Umfragen zufolge liegen sie deutlich vorn mit bis zu 30% der Stimmen. Die liberal-konservative Venstre-Partei von noch Regierungschef Lars Løkke Rasmussen kommt danach nur auf um die 18%. Den Populisten der Dänischen Volkspartei, die seine Mitte-Rechts-Koalition bisher gestützt haben, droht sogar der Absturz. Von über 21 auf um die 10%. Sie sind rechts überholt worden von 2 neuen, noch extremeren Parteien, von den Islamkritikern und EU-Gegnern der Neuen Bürgerlichen und einer Partei namens Stramkurs, wie harte Linie, die unter anderem Massenabschiebungen von Moslems fordert. Dazu macht ihnen auch die 41-jährige Frederiksen unerwartete Konkurrenz. Sie hat ihre Partei zwar in der Sozial- und Wirtschaftspolitik wieder auf einen klassischen Linkskurs gebracht, in der Asylpolitik setzt sie aber ganz auf die sehr harte Linie der bisherigen Regierung. Taktik und Tabubruch zugleich. Ich habe das Gefühl, dass die Dänen uns Sozialdemokraten wieder mögen. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele ehemalige Anhänger, die sich wegen der früheren Einwanderungspolitik von uns abgewandt hatten, jetzt zurückkommen. Das haben mir jedenfalls viele so gesagt. Also ich bin zuversichtlich, aber noch ist nicht sicher. Bei den Europawahlen sind viele von uns zu Hause geblieben. Deshalb mein Appell: Wenn ihr eine neue Regierung und eine neue Politik wollt, wählt heute Sozialdemokraten. Sollte sie Ministerpräsidentin werden, hat sie versprochen, dann wird die Zahl der Zuwanderer aus nicht-westlichen Staaten weiter beschränkt. Es wird eine Arbeitspflicht für anerkannte Flüchtlinge geben und mehr Abschiebungen. Nicht alle linken Parteien werden da mitmachen. Ein größeres Linksbündnis ist deshalb unwahrscheinlich, auch wenn es eine Mehrheit im Parlament dafür gäbe. Beobachter gehen eher davon aus, dass Frederiksen Chefin einer Minderheitsregierung wird, die sich dann je nach Politikfeld auf wechselnde Partner stützt.
Beim diesjährigen Schulpreis hat Nordrhein-Westfalen im wahrsten Sinne des Wortes abgeräumt. 3 der 6 Preisträger kommen aus NRW. Der Hauptpreis ging nach Hamm, wie Oliver Schosch berichtet.
Die Gebrüder Grimm-Schule in Hamm überzeugte die Jury durch ihre positive Energie. Zwar leide die Brennpunkt-Grundschule unter räumlicher Enge, dennoch schaffe sie es, eine Umgebung zu schaffen, in der Lernen hervorragend gelingt, so das Urteil der Jury. Die Kinder dürfen sich ihre Lernpläne zum Teil selbst erstellen und an der Schule werden zwischen Schülern und Lehrern Lobbriefe verschickt. Für den Sieg gab es 100.000 Euro, es ist der höchst dotierte Schulpreis in Deutschland. 5 weitere Schulen bekamen jeweils 25.000 Euro. Dabei überzeugte die Kurfürst-Moritz-Schule im sächsischen Moritzburg unter anderem mit ihrem gläsernen und transparenten Lehrerzimmer. In der Alemannenschule im baden-württembergischen Wutöschingen gibt es keine Klassenzimmer, das Lernen verteilt sich im ganzen Ort. Es gibt Unterricht im Rathaus, auf dem Bauernhof, in der Kirche und im Altenheim. Weitere Preisträger sind die GGS Kettler-Schule in Bonn, die Schiller-Schule in Bochum und die Deutsche Schule Mariscal Braun in der bolivianischen Hauptstadt La Paz.
Weiter wie bisher geht es bei der FIFA. Gianni Infantino ist beim FIFA-Kongress in Paris per Applaus im Präsidentenamt bestätigt worden. Die ganz große Euphorie kam bei den Delegierten aber wohl nicht auf und Infantino verspricht vor allem wieder Geld. Tim Brockmeier fasst zusammen.
Ein toller Tag für den alten und neuen Präsidenten.
Today is a happy day. Today is a celebration day.
Ein fröhlicher Tag, ein Tag, um zu feiern, so Gianni Infantino nach seiner Wiederwahl per Akklamation, per Applaus. Infantino bleibt an der Spitze der FIFA, Amtszeit Nummer 2 bis 2023, weil er in seiner ersten eine Menge geschafft hat, wie er selber anmerkte.
Nobody talks about crisis. Nobody talks about scandals. Nobody talks about Corruption.
Keine Krisen mehr, keine Skandale mehr, keine Korruption mehr bei der FIFA, so Infantino, dass das die Öffentlichkeit möglicherweise anders sieht, nicht der Rede wert. Geredet wurde in Paris dafür vor allem über Geld, über die WM 2018, die finanziell erfolgreichste in der FIFA-Geschichte, über Rekordeinnahmen für den Fußball-Weltverband und Rekordrücklagen.
1.75 Billion more.
Fast 2 Milliarden mehr Rücklagen als bei seinem Amtsantritt, so Infantino. Der Applaus von den FIFA-Delegierten dafür fast noch freudiger als bei Infantinos Wahl. Der Schweizer sitzt unumstritten im Sattel, musste auch der Deutsche Fußballbund mit Interimspräsident Reinhard Raubal anerkennen.
Die wirtschaftlichen Eckdaten, die er ja nun vorgestellt hat, sind ja nun aller Ehren wert auch. Und sein Programm, der Fußball selbst, das hat schon stark an Akzent gewonnen auf diesem FIFA-Kongress.
Der DFB hatte sich nach langen Überlegungen dazu entschieden, Infantino zu unterstützen, wollte sich angesichts des globalen Rückhalts für den FIFA-Präsidenten nicht mit einer Oppositionshaltung ins Abseits befördern und plant nun, immerhin im kritischen Dialog, mit Infantino zusammenzuarbeiten.
Seit heute wird in Herne ge-E-Rollert. Dort gibt es die trendigen Gefährte jetzt zu mieten. In San Francisco oder Tel Aviv gehören sie ja schon lange zum Stadtbild. Herne ist mit dem Angebot bundesweiter Vorreiter. Mehr dazu von Jörg Steinkamp.
Um sich einen der gut 20 km/h schnellen Roller zu leihen, wird eine App benötigt. Das Freischalten vor der Fahrt kostet pauschal 1 Euro. Danach wird für jede Minute 15 Cent fällig. Damit die Roller nicht achtlos stehen gelassen werden, funktioniert das Ausloggen nach der Fahrt nur in klar definierten Bereichen, aber zum Beispiel nicht in Parks oder Industriegebieten. Hernes Oberbürgermeister Frank Duda ist von den kleinen Tretrollern überzeugt.
Wir haben das bewusst ausgesucht, das Unternehmen. Das sind sehr stabile Scooter, die leicht zu bedienen sind, die Versicherungsschutz haben. Wir empfehlen auch Helmpflicht. Wir leihen auch erst aus, ab 18 Jahre, weil es doch gewisse Risiken gibt. Aber es ist so simpel zu bedienen, dass niemand Berührungsängste haben muss.
Herne soll nicht mit Billigrollern überschwemmt werden. Das war die klare Vorgabe der Stadt. In anderen europäischen Städten sind die nämlich zu einem wahren Ärgernis geworden. Deshalb soll die Anzahl von aktuell 50 Rollern in den kommenden Wochen nur langsam gesteigert werden.
Und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen einen schönen und friedlichen Abend, hoffentlich ohne Unwetter. Tschüss, sagt Charlotte Voss.